Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werden in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit werfen, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Unser Thema heute ist ein sehr alltägliches: Lügen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass jetzt einige stutzen, da der Titel dieses Podcasts ja Liar, Liar ist, ich aber alltäglich sage. Aber ja, ob wir es mögen oder nicht, Lügen gehören zu unserem Alltag. Und wir lügen so viel, dass das als Thema mal wieder gleich für zwei Episoden reicht. Heute also der Einstieg. Zu lügen ist also alltäglich und das nicht nur bei den schlechten und bösen Menschen dieser Welt, sondern bei allen. Oder zumindest bei fast allen. Das ist etwas, das uns von den weitaus meisten Tieren unterscheidet. Denn um bewusst zu lügen, muss man eben auch ein Bewusstsein haben. Das haben aber kaum Tiere, soweit man weiß. Ich schränke das mal ein wenig ein, weil es schwierig ist, einen Beweis für Bewusstsein anhand verlässlicher wissenschaftlicher Standards zu führen. Man kann das nur aus dem einen oder anderen Indiz ableiten. Aber wir können zumindest davon ausgehen, dass selbst wenn die Fähigkeit zur Lüge nicht exklusiv menschlich wäre, dann wäre sie doch sicher typisch menschlich. Es gibt wenig menschliche Eigenarten, die wir nicht mal mehr oder mal weniger ausgeprägt auch bei Tieren nachweisen könnten, aber zu lügen gehört traurigerweise nicht dazu. Allerdings, und das mag jetzt ein Trost sein, ist ja nicht jede Lüge in gleichem Maße schlecht, böse oder mit Vorsatz versehen. Mit dem Vorsatz, jemandem zu schaden zum Beispiel. Eigentlich treffen diese negativen Aspekte sogar auf die wenigsten Lügen zu. Die meisten alltäglichen Lügen sind ja eher harmlos. Das freundliche, hey, gut siehst du aus, wenn du jemanden triffst, den du schon eine Weile nicht gesehen hast. Unabhängig davon, ob du das wirklich denkst oder das, oh, lecker, wenn du zum Essen eingeladen bist und das nicht wirklich etwas damit zu tun hat, ob es dir eigentlich ehrlich schmeckt. Beides sind Beispiele für Lügen, die eher aus sozialer Höflichkeit und Nettigkeit entspringen. Eher aus dem als aus deiner wirklichen ehrlichen Meinung. Natürlich kann der oder die Betreffende gut aussehen und natürlich kann das Essen wirklich lecker sein, aber das muss es nicht, damit du es in diesem Moment behauptest. Und das ist der entscheidende Punkt. Und wenn wir ehrlich sind, dann beruht diese spezielle Art des Lügens sogar auf einer sozialen Übereinkunft. Dieses Lügen gehört zu dem, was man informelle Regeln nennt. Konventionen, wenn man so will. Denn unser Gegenüber würde genauso handeln, um nett zu uns zu sein. Hoffen wir zumindest. Damit wird an dieser Stelle auch klar, dass das gegenseitige Belügen in diesem Kontext gar kein Problem darstellt. Im Gegenteil, es ist eine Lösung. Denn wenn wir diese Konventionen ebenso kennen wie unser Gegenüber und wenn wir ebenso wissen, dass er oder sie diese Konventionen kennt, wie er oder sie weiß, dass wir sie kennen, ja, dann ist uns auch beiden klar, dass wir uns potenziell hier anlügen. Und ob das in einer konkreten Situation so ist oder nicht, wollen wir auch gar nicht wissen. Eigentlich schräg, nicht wahr? Wenn wir also gegenseitig davon ausgehen können, dass weder unser Statement noch das unseres Gegenübers zwangsläufig die Realität widerspiegelt, dann geht es auch nicht um den Inhalt dieses Statements, es geht vielmehr um die Geste. Die potenzielle Lüge in solchem Kontext ist ein Zeichen für unseren guten Willen und für unseren Wunsch nach einem harmonischen Einvernehmen. Und gleichzeitig zeigen wir damit, dass wir gemeinsame Konventionen teilen. Natürlich wünschen wir uns, dass eine Nettigkeit auch ernst gemeint ist und wir wollen daran glauben. Aber wissen tun wir das nicht und im Zweifelsfall denken wir auch lieber nicht zu lange darüber nach, bevor wir womöglich enttäuscht und mit einer Wahrheit konfrontiert werden, die wir lieber nicht wissen wollen. Solche Art von Lügen sind also nicht nur sozial akzeptiert und geradezu gefordert bzw. erwartet. Wir haben sogar eine besondere Wertschätzung für Menschen, die besonders gut darin sind. Jemanden, der immer sagt, was er wirklich denkt, was also wirklich für ihn die Wahrheit ist, den könnte man ja eigentlich als besonders ehrlichen Zeitgenossen wertschätzen. Tun wir aber in der Praxis nicht. So jemand ist schnell als ungehobelter Stoffel verschrien. Mit dem Ideal der Ehrlichkeit als moralischem Wert ist es eigentlich also nicht so weit her bei uns. Es kommt eben auf den Kontext und das Ziel der Lüge an. Erst wenn die Lüge eindeutig nicht im Sinne eines anderen, sondern auf Kosten anderer geht, erst dann kommt der negative Touch dazu. Wobei eine Schwierigkeit natürlich auch darin besteht, dass dieses freundlich-höfliche Schmeicheln und Komplimente-Lügen die Zielperson auch in einer Entwicklung hemmt. Denn sie erkennen ja die Wahrheit nicht, wenn ich gut lüge. Schmeichelnde Lügen sind eben angenehmer als schonungslose Wahrheiten, wenn es um ein Feedback geht. Es gibt aber auch noch andere Fälle. Meine Schwester ist 2 Jahre älter als ich. Als wir Kinder waren, hat sie von unserer Oma mal bei irgendeiner Gelegenheit eine Tafel Joghurtschokolade geschenkt bekommen. Und im Gegensatz zu mir, altem Stoffel, war meine Schwester immer ein braves Mädchen. Sie hat sich höflich gefreut und bedankt. Und das hat sie so gut gemacht, dass sie im Laufe der nächsten 10 Jahre bei jeder Gelegenheit, Geburtstag, Weihnachten, Ostern, immer wieder eine Tafel dieser speziellen Schokolade bekommen hat. Das Problem war nur, dass sie die eigentlich absolut widerlich fand und beim ersten Mal einfach nur nett und höflich sein wollte. Aber mit jeder weiteren Gelegenheit, bei der sie wieder eine Tafel bekommen hat und wieder nett und höflich, aber nicht ehrlich war, wurde es natürlich schwieriger. Und irgendwann war es vollkommen unmöglich, die Wahrheit zu sagen, denn wie hätte sie irgendwann unserer Oma beibringen können, dass sie ihr über all die Jahre immer wieder etwas vorgespielt hat? Wir sehen aber schon, dass wir, wenn wir über Lügen reden, generell gesehen natürlich verschiedene Arten unterscheiden müssen, in denen wir das tun. Und auch die Ziele, die dahinter stehen, müssen wir berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel die höfliche Lüge, wie eben beschrieben, oder wir haben die sogenannten Notlügen. Im Beispiel meiner Schwester ist irgendwann die höfliche Lüge zu einer Notlüge geworden, weil sie aus der Situation nicht mehr heraus konnte, in die sie sich durch ihre Nettigkeit manövriert hatte. Aber in beiden Fällen ging es ja nicht wirklich darum, sich durch die Lüge einen Vorteil zu verschaffen. Es ging eher darum, nett und höflich zu sein, jemandem eine Freude zu machen oder jemandem nicht in seinem Selbstwertgefühl anzukratzen. Auf die Frage des Ehepartners, ob er oder sie zu dick sei, antworten doch die wenigsten mit einem ehrlichen Ja, selbst wenn sie dieser Meinung wären. Und die, die es besonders gut meinen, die schieben dann manchmal sogar etwas hinterher wie, ich mag diese dünnen Hungerhaken sowieso nicht. Was die Lüge ja auch nicht besser macht, wenn es eine war. Wir haben also sozial akzeptierte Lügen und Unwahrheiten, die entweder dem harmonischen, freundschaftlichen Miteinander oder sogar nur dem guten Gefühl des anderen dienen. Aber daneben gibt es eben auch die Art von Lügen, die ausschließlich aus Eigennutz geäußert werden. Entweder um dem eigenen Selbstwertgefühl zu schmeicheln, Münchhausen lässt grüßen, oder eben auch mit dem Ziel eines konkreten, sachlichen oder finanziellen Betrugs. Spannend an dieser Stelle ist allerdings, ob der oder die Betreffende seine oder ihre Lüge überhaupt selbst als solche erkennt. Denn die besten Lügner glauben in einem maßlosen Selbstbetrug sogar selbst an diese Lüge. Und solche Lügner sind dann auch kaum zu überführen, eben weil sie an ihre Lügen glauben. In der Politik im Allgemeinen, aber auch gerade aktuell in den USA, ist es schon spannend, sich zu überlegen, ob der eine oder die andere wirklich an das glaubt, was er da erzählt. Ich fürchte ja, und das wirft natürlich die Frage auf, ob jemand, der selbst an seine Unwahrheiten glaubt, die er da von sich gibt, ob so jemand eigentlich ein Lügner ist. Anfangs möglicherweise nicht. Zum eindeutigen Lügner wird wohl erst der, dem der Fehler bzw. die Unwahrheit irgendwann klar wird und der dann gezielt und bewusst neue Lügen draufsetzt, um die alten zu rechtfertigen. An dieser Stelle gibt es dann wohl keine Ausreden mehr. Dann zählt wohl der Aspekt der unbewussten Selbsttäuschung nicht mehr, dem man vielleicht eingangs unterlegen war. Dann braucht es eben Stärke und Größe, den eigenen Irrtum zuzugeben. Diese Stärke und Größe, dieses Selbstbewusstsein, haben aber nicht alle in gleichem Maße. Weshalb es vielen Menschen leichter fällt, Fehler zu rechtfertigen, als sie zu korrigieren. In unserem Podcast Glauben oder Wissen haben wir bereits darüber gesprochen, als es um die Belief Preference und den sogenannten Confirmation Bias ging. Aber lasst uns mal ein wenig bei den gezielten und bewussten Lügnern bleiben. Also bei solchen, die nicht unwissend an ihre Unwahrheiten glauben, sondern denen vollkommen klar ist, dass das, was sie sagen, nicht den Tatsachen entspricht. Wenn solche Menschen erfolgreich lügen wollen, also erfolgreich in dem Sinne, dass ihnen geglaubt wird, dann müssen sie schon eine gewisse Grundintelligenz und ein gewisses Talent aufbringen. Denn die Lügen, die sie erzählen, müssen sie sich ja nicht nur ausdenken, sondern sie müssen sie einerseits mit möglichst vielen anderen Wahrheiten verknüpfen, um sie glaubhaft zu machen, und gleichzeitig müssen sie all die Aspekte verheimlichen, die die Lüge als solche auffliegen lassen könnten. Je komplexer das Lügengebäude wird, desto schwieriger wird das natürlich. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Ich hatte ja eben erwähnt, dass eine gute Lüge mit möglichst vielen Wahrheiten verknüpft wird. Das an sich ist zwar vorteilhaft, aber es ist nicht vorteilhaft, möglichst viele oder sogar alle diese Anknüpfungspunkte und Details auch zu nennen. Daran erkennt man nämlich recht schnell eine Lüge bzw. einen Lügner. Denn wenn jemand anfängt, euch unaufgefordert, lang und breit und kompliziert rechtfertigend Details über Details aufzuzählen, nach denen niemand gefragt hat, dann ist das alleine natürlich schon verdachterregend. Davon abgesehen spielt natürlich die eigene moralische Wertschätzung der Lüge eine Rolle. Denn es gibt ja genug Beispiele, wo der Lügner seine Lüge für gerechtfertigt oder gar erforderlich hält. Zum Beispiel hält sich das schlechte Gewissen bei Stundenabrechnungen im Beruf doch zumeist sehr in Grenzen. Da wird doch leicht mal aufgerundet, vielleicht nur ein paar Minuten, vielleicht aber auch mal eine Viertel oder eine halbe Stunde. Da wird die Pause gerne mal ein wenig verlängert, weil man ja das Gespräch zu Ende bringen will, aber ein schlechtes Gewissen ist kaum da. Schließlich fühlt man sich ja meist unterbezahlt oder nicht genug wertgeschätzt. Und dann betrachtet man ein solches Aufrunden in der Stundenabrechnung eher als ausgleichende Gerechtigkeit. Ist aber trotzdem gelogen. Ein anderes Beispiel für eine professionelle Form der Lüge. Bei Wettkämpfen im Schwimm- oder Radrennsport sind große Teile des Starterfeldes Asthmatiker. Haben sich die Damen und Herren von ihren Mannschaftsärzten bescheinigen lassen. Und weil sie eben dieses Attest haben, dürfen sie auch Asthmasprays benutzen. Asthmasprays, die eigentlich auf der Dopingliste stehen. Als kleiner Hintergrund für diejenigen, die den Zusammenhang noch nicht erkannt haben, Asthmasprays erweitern die Bronchien, wodurch mehr Sauerstoff ins Blut gelangt. Und das wiederum ist ein ganz entscheidender Vorteil, speziell bei allen Ausdauersportarten. Und der Punkt ist jetzt, dass der Anteil der Asthmatiker an der Gesamtbevölkerung je nach Untersuchung zwischen 5% und 15% liegt. Die Zahlen schwanken da ein wenig, das hängt auch von der Region ab. In Großstädten gibt es aufgrund der Luftqualität natürlich mehr als auf dem Land. Aber der Anteil der Asthmatiker unter den Teilnehmern bei internationalen Sportwettkämpfen im Schwimmsport oder bei Radrennen wird regelmäßig mit Zahlen zwischen, jetzt haltet euch fest, 60% bis 80% angegeben. In keiner Großstadt leben so viele Asthmatiker. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Mal im Ernst, entweder ist Hochleistungssport generell eine echt gute Reha-Methode für Asthmatiker oder diese ganzen angeblich asthmakranken Sportlerinnen und Sportler, genauso wie die Ärzte, die ihnen ihre Erkrankung bescheinigen, lügen. Schlechtes Gewissen? Kaum. Eindeutig überführte Dopingsünder, deren Lügengebäude irgendwann unabstreitbar zusammengebrochen ist, geben regelmäßig an, dass es ja alle tun würden und dass man daher dazu gezwungen gewesen sei, um mitzuhalten. Hier hätten wir also eindeutig einen Fall des bewussten Lügens als Mittel zum Zweck. Und je mehr die Betreffenden von der Richtigkeit ihres Tuns überzeugt sind, desto besser lügen sie natürlich auch im Zweifelsfall. Das sehen sie dann als Notlüge, die aufgrund der Umstände eben gerechtfertigt sei. Tja, das soll's für heute zum Thema Lügen gewesen sein. Ich hoffe, auch aus dieser Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein konnte vielleicht der eine oder die andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und hört beim nächsten Mal den zweiten Teil unserer Episode zu diesem Thema. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.